Zu Beginn würde ich die Dokumentation und die Geschehnisse ganz gern politisch einordnen. Das Massaker am 19. November 2019 fand nur wenige Tage nach dem Rücktritt des Präsidenten Evo Morales statt. Kannst du für uns einen kleinen Einblick in die damalige Situation in Bolivien geben?
Ich versuch's mal, ja. Also 2019 gab es eine politische Krise in Bolivien. Es kam zu massiven Protesten aus verschiedenen Lagern. Und der Auslöser war quasi die Wahl zwischen Evo Morales und Mesa. Evo Morales hat sich nochmal zur Wahl aufstellen lassen. Das war auch schon umstritten von seinen politischen Gegnern. War das nicht gewollt. Es gab ein paar Jahre vorher ein Referendum, wo auch darüber abgestimmt wurde, ob er nochmal antreten darf. Und eigentlich die Abstimmung auch hieß Nein. Also Bolivien hat sich quasi dagegen entschieden. Es gab aber dann doch noch eine gesetzliche Grundlage und es war quasi dann auch ein legaler Antritt dann doch nochmal zur Wahl. Genau, und im Zuge der Auszählungen, wo Evo dann vorne lag, gab es den Vorwurf von Wahlbetrug und daraufhin sehr viele Proteste, vor allem von seinen politischen Gegnern, vor allem aus dem rechten Lager. Also es ging Paramilitärs auf die Straße und genau, es wurde eben dieser Vorwurf von Wahlbetrug erhoben und das Militär und die Polizei hat sich dann auch gegen ihn gestellt und ihm Zurücktritt gefordert. Genau, und er ist daraufhin auch, vor allem um die Proteste auch zu befrieden, zumindest so wird es gesagt, aus dem Land gegangen und auch seine Vizepräsident und noch weitere sind zurückgetreten. Und es gab eine Übergangspräsidentin, Jeanine Agnes, die sich quasi dann selbst als Übergangspräsidentin ernannt hat, auch sehr umstritten, ob das rechtmäßig ist oder nicht. Und die politischen Anhänger seiner Partei und die politischen Anhänger von Evo, aber auch indigene, hauptsächlich Bevölkerung in El Alto und in dem Hochland, ist auch auf die Straße gegangen, um eben gegen diesen Putsch zu demonstrieren, weil es in ihren Augen eben kein rechtmäßig, also ja, einfach ein Putsch war gegen die eigentlich legitime Wahl und die legitimen Wahlergebnisse. Und da gab es eine Besetzung dann auch von dem Gaswerk in El Alto, was ein sehr strategischer, zentraler Punkt ist und auch historisch schon öfter eine Rolle gespielt hat. Und genau, im Zuge dieser Proteste wurde quasi von der Jeanine Agnes ein Dekret erlassen, dass die Gewalt vom Militär autorisiert wurde. Es wurde sozusagen von der Befriedung des Landes gesprochen, aber im Endeffekt gab es quasi eine Straffreiheit für das Militär und die sind dann eben dort einmarschiert zu den Protesten in Zenkata, in dem Gaswerk, und haben da mehrere Leute getötet. Also es sind 10 Menschen gestorben, mehrere waren verletzt und insgesamt, also es gab auch noch in anderen Orten Proteste, nicht nur in El Alto. Insgesamt sind 35 Menschen gestorben im Zuge dieser Krise.
Als kurze Zwischenfrage, wie war denn die Politik von Evo Morales einzuordnen?
Ja, also Evo Morales war quasi 2005 als erster indigener Präsident an der Regierung und seine Politik stand damals dann eben so ein bisschen im Zeichen vom Wandel für Bolivien, weil er ja zumindest zu Anfang auch eine sehr antikoloniale Politik gefahren hat, auch so sehr im Interesse quasi, dass Bolivien die wirtschaftliche Souveränität über die eigenen Ressourcen behält. Und unter ihm wurde quasi auch die Verfassung geändert von einer Republik Bolivien zu einem plurinationalen Staat Bolivien. Und ja, das steht so ein bisschen symbolisch für die Anerkennung von den verschiedenen indigenen Gruppen. Also es gibt über 36 verschiedene indigenen Ethnien in Bolivien, die ja durch diesen plurinationalen Staat repräsentiert werden. Und zu der Fahne von Bolivien, die quasi grün, gelb, rot ist, wurde dann noch die Flagge der Indigenen hinzugefügt, also die Vipala heißt die. Das ist so eine bunte Fahne, die sehr viele kleine bunte Kästchen hat und symbolisch eben dafür steht. Und im Zuge von diesem Putsch wurde die zum Beispiel auch verbrannt und ist so mit der Bibel einmarschiert worden in Rathäuser und so. Also es war eine sehr symbolische und eine sehr aufgeladene rassistische Stimmung auch bei diesen Geschehnissen 2019. Und für die Indigenen war das dann eben eine Verbrennung, also es, ja, dieses Verbrennen von der Fahne war dann eine sehr, sehr klare, schwere Message. Ja.
Dann würde ich sagen, schauen wir mal zu der Dokumentation. Die ist ja von Leuten, die da dabei waren, direkt gemacht worden und es geht auch direkt um das Material, was an dem Tag gefilmt wurde. Ich kann mir vorstellen, dass der Inhalt von einem so traumatischen Ereignis ziemlich heavy ist. Wie hast du die Dokumentation wahrgenommen?
Ja, das ist sie auf jeden Fall. Sie ist sehr, also es ist eigentlich eine Materialsammlung so aus erster Hand. Auch so zum ersten Mal, dass dieses Material auch so existiert. Also es gab auch 2003 eben vom Gaskrieg ja auch schon brutal niedergeschlagene Proteste, aber da hatte auch noch nicht jede Person irgendwie ein Smartphone. Und genau, also es ist quasi wirklich eine Rekonstruktion von Zeugenaussagen und diese werden dann auch mit Filmmaterial so gleichzeitig quasi abgespielt, um das so ein bisschen zu rekonstruieren aus der Perspektive von den Personen, die an dem Tag vor Ort waren. Und es kommen die Angehörigen der Getöteten zu Wort und verletzte Personen, die an dem Tag involviert waren oder auch Personen, die gar nicht involviert waren und einfach nur dort unterwegs waren und trotzdem auch angeschossen wurden. Also es wurden tatsächlich auch unbeteiligte Leute angeschossen und erschossen. Ja, und die Intention ist in erster Linie schon zu zeigen, was wirklich passiert ist, weil eben nach dem Massaker und auch währenddessen ein sehr von den konservativen Kräften eigentlich ein Narrativ geschaffen wurde, dass die Wahrheit so ein bisschen verschleiert hat oder nicht so ein bisschen, sondern einfach komplett geleugnet hat, dass geschossen wurde, dass das Militär überhaupt Kugeln geschossen hat und dass die Personen, die dort bei dem Gaswerk das besetzt haben, was eigentlich so eine politische Strategie war, um in Dialog zu kommen, so eingeordnet wurde als terroristischer Akt und der Versuch, das Gaswerk zu sprengen. Und dieses Narrativ besteht halt bis heute teilweise noch. Und das ist so in erster Linie erstmal zu zeigen, hey, das ist wirklich passiert und das ist aus unserer Perspektive und wir zeigen, was wirklich passiert ist sozusagen. Und die zweite Intention, also ist vor allem auch einfach so diese Erinnerungskultur, diese Erinnerung aufrechtzuerhalten, weil sie, die Filmemacher, das haben sie auch mehrmals betont, da einfach, und das wird im Film auch sehr deutlich, da viele Parallelen zu vorherigen Situationen, auch eben zum Beispiel 2003, der Gaskrieg, darauf wird sich sehr bezogen, also da sehr viele Parallelen sehen und das darum geht, einfach diese Erinnerung aufrechtzuerhalten, um dem in Zukunft entgegenwirken zu können.
Weißt du, wie es zu der Entscheidung kam oder was war so der Moment, als sie sich entschieden haben, wir wollen jetzt eine Dokumentation dazu machen?
Also ich meine, dass sowieso Materialsammlungen von anderer Seite auch passiert sind, also durch so unabhängige Experten Teams, die also das aufarbeiten wollten, also Menschenrechtsverletzungen analysieren wollten. Und da eh schon Materialsammlungen passiert sind und sie dann aber eben diese Idee quasi kam, einen eigenen Film zu machen, um auch wirklich sicher zu gehen, dass es so die Personen aus erster Hand, die dort waren, ihre Perspektive auch zeigen. Ja.
Und gibt es irgendwas, was dir in der Dokumentation besonders hängen geblieben ist oder was dich besonders gepackt hat?
Es ist ein sehr schwerer Film, sehr traurige Realität. Ja, ich glaube, es wird schon sehr deutlich, wie existenziell das ist, also wie existenziell diese Bedrohung ist und auch so vor dem Hintergrund von dem vorherigen historischen Situationen, wie eben zum Beispiel der Gaskrieg 2003, wo auch 66 Personen gestorben sind und viele Verletzte gab. Also einfach so diese krasse existenzielle Bedrohung als indigene Bevölkerung und Bevölkerung von El Alto. Und sehr eindrücklich ist auch, wie da alle Personen, die da sprechen, ein sehr starkes politisches Bewusstsein haben. Also so, das sind jetzt keine krassen Politiker in dem Sinne. Das sind einfach Leute, die da wohnen und leben, aber sie haben einfach ein sehr starkes politisches Bewusstsein und wissen genau, was sie fordern und wovon sie reden. Das ist auch sehr beeindruckend. Ja.
Drei der AktivistInnen, die die Dokumentation mitverwirklicht haben, waren jetzt bei der Veranstaltung ja auch in Freiburg zu Gast, um die Dokumentation zu zeigen. Du hast die drei Anfang des Jahres in Bolivien kennengelernt und auch jetzt wieder direkten Kontakt zu ihnen gehabt. Kannst du uns ein bisschen vorstellen, wer diese drei Personen sind?
Ja, also die drei, die jetzt da waren, die sind alle aktiv in dem Projekt Intipaxi in El Alto in Sencata. Das ist auch wirklich direkt gegenüber von diesem Gaswerk und genau in dieser Straße, wo das alles passiert ist. Also sie sind da hautnah sowieso und machen da seit 20 Jahren auch so Gemeinwesenarbeit, also viel Workshops, Werkstätten mit Jugendlichen und Kindern aus dem Viertel und ja, machen da sehr viel so eben politische Arbeit und haben einen großen Fokus eben auf dieses Thema von kollektiver Erinnerungskultur oder ich sag's jetzt auf Deutsch so Erinnerungskultur, ich weiß gar nicht, ob das die richtige Übersetzung ist, aber genau, es geht sehr viel darum, so die eigene Geschichte, auch die so politische Geschichte zu erinnern. Und das ist so ein großer Fokus. Und sie sind eben auch international schon vernetzt so und hatten jetzt auch die Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen. Und sind außer Freiburg auch noch in anderen Orten jetzt in den nächsten 2 Wochen.
Weißt du, was der Antrieb von ihnen ist, so herumzureisen und die Doku zu präsentieren?
Ja, also es geht also schon hauptsächlich darum, aufmerksam zu machen, was passiert ist, auch international Aufmerksamkeit zu erlangen. Also es wurde auch davon gesprochen, dass es vielleicht auch international so rechtliche Schritte noch eingeleitet werden. Aber dazu genau geht es erstmal darum, ein Netzwerk aufzubauen und überhaupt ein Bewusstsein zu schaffen und eben ganz stark so dieses, die Perspektive aufzuzeigen und auch die Erinnerung an die Personen und auch so deren Hintergrund und Geschichte zu zeigen. Also es war ihnen auch sehr wichtig, eben nicht nur so eine Zahl irgendwie von Todesopfern im Geschichtsbuch, sondern dass es halt Personen waren, dass sie Angehörige haben, dass sie ein Leben hatten. Also so diese Perspektive ein bisschen von der anderen Seite zu zeigen.
Was würdest du sagen? Vielleicht hast du es auch schon beantwortet, aber vielleicht fällt dir noch was dazu ein, was die Doku für eine Bedeutung für die drei hat. Oder vielleicht auch generell für die Beteiligten, die die Doku gedreht haben.
Ja, ich glaube, dass es sehr viel repräsentiert. Also sehr viel Leid, sehr viel, was also eigentlich Teil ihrer Arbeit ist. Also sie nennen das, glaube ich, Schule der Erinnerung. Einfach so diese, also es geht viel um soziale Bewegungen in der Vergangenheit, auch indigene Kultur, und das, ja, ist eigentlich, also diese Vorfälle zeigen eigentlich genau das, was gegen das so lange angekämpft wird. Also ja, es ist so ein bisschen wie repräsentativ für die Arbeit von diesem Projekt eigentlich.
Was sagst du zu den beiden Veranstaltungen letzten Montag und Dienstag? Also wie hast du sie empfunden? Wie waren die Publikumsreaktionen?
Ja, also vor allem am Dienstag im Strandi war die Veranstaltung ganz gut besucht, und man hat es einfach auch schon während der Film gezeigt wurde, an der Atmosphäre gemerkt, dass es ja einfach hart ist, das zu sehen. Und das sind natürlich ja krasse Szenen, gefilmt von den Handys von den Personen, die dort waren, explizite Szenen, wie die Verletzten und Toten zu sehen sind. Und danach waren die Leute einfach erstmal sehr erschüttert, verständlicherweise. Und ja, es wurde auch dann vermehrt einfach Anteilnahme ausgesprochen und Respekt auch gegenüber den dreien. Also erstmal, dass sie überhaupt ja, diesen Film, also sie waren ja selbst teilweise auch vor Ort, zeigen, den mitgebracht haben, sich auch den mit den Publikum nochmal angeschaut haben und sich da halt quasi zur Verfügung gestellt haben, darüber zu reden. Also genau, da war einfach sehr viel Respekt, da wurde auch teilweise ausgesprochen, und es wurden eben viele auch Parallelen gezogen zu anderen Ländern, wo die Situation vielleicht nicht eins zu eins die gleiche ist, aber es doch Parallelen gibt.
Dann würde ich zum Abschluss nochmal zurück zur politischen Situation gehen. Wie sah die Aufarbeitung zu dem Tag in Bolivien aus?
Also es gab es gab unterschiedliche Expertengremien oder Zusammenschlüsse, die das analysiert haben, die da sehr viel Material gesammelt haben, und auch so einen Bericht, der eindeutig zu dem Entschluss kommt, dass eben Menschenrechte verletzt wurden und dass ein unrechtmäßiger Einsatz von Waffen und von tödlicher Gewalt da war. Aber in Bolivien selber ist die Aufarbeit, also meinten die, dass die Aufarbeit sehr zu wünschen übrig lässt. Also dass zum Beispiel die Verantwortliche, die quasi das erst ermöglicht hat durch ihr Dekret, die Janine Agnes, die ist zwar im Gefängnis, aber sie ist nicht deshalb im Gefängnis, sondern aufgrund der Art und Weise, wie sie an die Macht kam. Also dass da einfach innerhalb von Boliviens die Aufarbeitung noch zu wünschen übrig lässt und sie eher das deshalb auch auf internationaler Ebene auch zeigen wollen.
Dann noch zur aktuellen Situation in Bolivien. Da gab es neue Ereignisse vor ungefähr 2 Wochen. Was bedeutet das jetzt für die Leute, die in der Doku beteiligt waren?
Genau, es gab vor 2 Wochen ungefähr, am 26. Juni war das, glaube ich, wieder ein Putschversuch. Da ist jetzt gerade der Präsident Luis Arce, also von der gleichen Partei wie Evo Morales, an der Macht. Und gegen ihn gab es einen Putschversuch vom Militär. Es waren aber so eine Handvoll, also 2 Einheiten oder 3 Militäreinheiten, die diesen dann in den Regierungspalast einmarschiert. Daraufhin hat der Präsident sie aber eigentlich so weggeschickt, und danach war es auch wieder eigentlich eher ruhig. Also es gibt unterschiedliche Meinungen, es wird unterschiedlich eingeordnet, was das jetzt war. Es gibt Stimmen, die das wirklich als Putschversuch sehen. Es gibt aber auch Stimmen, die das eher als, das war kein richtiger Putsch, sehen, weil es gab keine großflächige landesweite Organisation oder sowas. Und das dann eher so als Inszenierung der momentanen Regierung sehen. Also es wird sehr kontrovers diskutiert, aber so grundsätzlich kann man sagen, dass das Land sehr gespalten ist. Und dass auch die aktuelle Regierung, also der Luis Arce und Evo Morales, die sind eigentlich von der gleichen Partei, von der MAS, Movimiento al Socialismo. Aber sie sind auch zerstritten und gespalten. Also die Partei ist in sich auch nochmal gespalten, was zu einer sehr hohen Instabilität jetzt gerade führt. Und nächstes Jahr wird es wieder Wahlen geben. Da möchte sich Evo Morales wieder aufstellen. Eigentlich gibt es aber Gesetze, auch die durch Arce, Entscheidungen, die durch die Regierung von Arce getroffen wurden, dass das nicht rechtmäßig ist. Also es wird auf jeden Fall wahrscheinlich dann, wenn nächstes Jahr neue Wahlen sind, ja, wieder zu Auseinandersetzungen kommen. Und das ist auch grundsätzlich gerade eine, auch wirtschaftlich gerade eine eher instabile Lage. Genau, also es ist, die Gäste, die jetzt da waren, haben diesen Putsch so ein bisschen als die Ruhe vor dem Sturm eingeordnet. Also sie waren auch sehr unklar, wie sie das jetzt, also jetzt zunächst mal, was sie jetzt machen sollen, was das jetzt für sie bedeutet, auch als Aktivisten. Genau, es gab dann auch Überlegungen, das Land zu verlassen und so weiter. Also gerade wenn man dann eben auch so einen Film gemacht hat, wo man sich mit Gesicht zeigt und Name und das irgendwie eindeutig ist, woher man quasi politisch kommt, ist es auch nochmal eine andere Realität. Ja.